Deutschlandfunk.
Mittlerweile mache ich mir wirklich Gedanken, woanders zu ziehen, weil das ist so schwierig in Deutschland. Und klar, ich habe schon die Sprache gelernt, das war nicht nichts. Und das wäre traurig, wenn ich woanders ziehen müsste. Aber gerade, wie die Politik jetzt aussieht, ich weiß nicht, ob ich wirklich Bock habe, hier zu bleiben.
Vor 7 Jahren ist Connor vor Trump geflohen. Jetzt erlebt er hier ein Déjà-vu. Ein gesellschaftliches Klima, in dem Menschen mit ausländischem Pass immer öfter wahrgenommen werden als Sicherheits- oder Wohlstandsrisiko. Der Kalifornier ist Tontechniker, also einer, der auf dem deutschen Arbeitsmarkt sehr gefragt ist. Genauso wie Busfahrerinnen, Krankenpfleger, Erzieher, Elektriker, Heizungsinstallateure, IT-Spezialisten. Schon jetzt fehlen in Deutschland rund 500.000 Fachkräfte. Und diese Lücke, die wird in den nächsten Jahren noch größer werden, wenn die Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge, in Rente gehen. Wie können wir diese Lücke schließen? Weniger Teilzeit, mehr arbeiten? Wollen die meisten nicht. Mehr Frauen in den Arbeitsmarkt? Ja, aber wird nicht reichen.
Wir werden den Fachkräftemangel mit unserem inländischen Potenzial nicht alleine decken können. Und dementsprechend sind wir eben auf die Zuwanderung aus dem Ausland angewiesen.
Wir nehmen uns in diesem Podcast die großen Wirtschaftsfragen unserer Zeit vor. Uns kommt ja oft alles, was wir erleben, super neu vor. Ist es aber nicht. Es war alles schon mal da, nur vielleicht anders. Wer die Zukunft verstehen will, muss die Vergangenheit kennen.
Deutschlandfunk. Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte.
Mit Sandra Pfister, das bin ich. Dass wir auf Zuwanderung angewiesen sind, das war in Deutschland schon einmal so, in den 50er und 60er Jahren, als die Wirtschaft auf Hochtouren lief. In vielen Fabriken fehlten Arbeitskräfte, billige Arbeitskräfte. Menschen aus dem Ausland wurden damals noch mit Handschlag begrüßt, nicht nur im übertragenen Sinne. 10. September 1964.
Ein großer Bahnhof für einen kleinen Mann in Köln-Deutz. Für Armando Sá Rodríguez aus Viseu in Portugal, der soeben ausgerufen wurde.
Und der damals vermutlich gar nicht wusste, wie ihm geschah. Der 38-jährige Portugiese war gelernter Zimmermann. Und als er nach Deutschland gegangen ist, hat er seine Frau und 2 Kinder in seinem Heimatdorf zurückgelassen. Er spricht damals auch kein Wort Deutsch.
Die Überraschung für Señor Rodríguez wird darin bestehen, dass er als der millionste Gastarbeiter im Bundesgebiet als Geschenk ein 2-sitziges Moped bekommt.
Und einen Blumenstrauß. Es war der vorläufige Höhepunkt der Gastarbeiterbewegung Mitte der 60er Jahre. Die Politik feierte die Neuankömmlinge aus Südeuropa, die Wirtschaft auch. Je mehr, desto besser. So hörte sich das beim damaligen Arbeitgeberpräsidenten Werner Milbrath an.
Wir rechnen im Durchschnitt mit einer monatlichen Zunahme von etwa 20.000 und glauben, dass wir für das Jahr 1964 mit einem Saldo von 150.000 mehr abschließen.
Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg reden wir noch nicht so über einen Arbeitskräftemangel, da ist erstmal Aufbauphase, aber so ab Mitte der 50er Jahre und dann vor allem in den frühen 60er Jahren, auch nachdem der Mauerbau die Zuwanderung von Menschen aus der DDR, auch von Fachkräften aus der DDR in die Bundesrepublik beendet, haben wir einen größeren Fachkräftemangel inmitten einer boomenden Wirtschaft, also einer Hochkonjunktur. Und wo es vor allem darum geht, in einer Hochkonjunkturphase die Kapazitäten nicht nur auszulassen, sondern auszubauen. Und das vor allem in der Industrie.
Marcel Berlinghoff arbeitet am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Uni Osnabrück. Er erklärt, wo besonders viel Personal gefehlt hat. In der Eisen- und Stahlindustrie, im Bergbau und dann auch in der verarbeitenden Industrie. Auch die Autobauer haben händeringend Arbeitskräfte gesucht. Ford, aber natürlich auch Opel, BMW und VW. Für etwa 500.000 Stellen konnten die Betriebe damals keine Leute finden. Ziemlich genauso viele wie heute. Was macht die Bundesregierung? Sie fängt Mitte der 50er Jahre an, gezielt Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben. Wirtschaftsminister Ludwig Erhard im Bundestag im Herbst 1955.
Im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt wird die Bundesregierung unverzüglich Vorbereitungen treffen, um in bestimmten kritischen Arbeitsbereichen ausländische Arbeitskräfte heranzuziehen.
Vor allem in Südeuropa. Das erste Anwerbeabkommen wurde 1955 mit Italien geschlossen. Dann mit Spanien, mit Griechenland, der Türkei, mit Marokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Es ist nicht so, als wären vorher keine Arbeitsmigranten gekommen, sagt Berlinghoff, aber eben völlig ungeregelt. Die Abkommen sollten allen Sicherheit geben. Den Ländern, aus denen die Arbeitskräfte kamen und denen, die sie aufnahmen. Und vor allem den Arbeitgebern und den neuen Arbeitskräften selbst. Arbeitsvermittler vor Ort organisierten zum Teil sogar die Reise, auch Unterkünfte. Und die Gastarbeiter wussten, dass sie bei den Verträgen nicht über den Tisch gezogen werden.
In diesen Abkommen, die zwischen den Regierungen des Herkunftslandes und des Ziellandes getroffen wurden, sind vor allem sozialrechtliche Absprachen, aber auch Fragen wie Geldtransfer, Lohntransfer, Urlaubszeiten, Rückkehrmöglichkeiten, Familiennachzug und Ähnliches festgelegt. In manchen, insbesondere in dem Abkommen mit der Türkei, gab es zunächst auch eine Bestimmung über eine Begrenzung des Aufenthalts, die dann aber auch sehr schnell wieder zurückgenommen wurde, weil sie sich nicht als praktikabel erwiesen hat.
Je weniger Vorschriften es gab, desto leichter ließen sich damals ausländische Fachkräfte anwerben. Sie wollten ja ohnehin nicht für immer in Deutschland bleiben. Deshalb auch der Begriff Gastarbeiter.
Der Grundsatz dieser Arbeitsmigration der 60er, 70er Jahre ist eigentlich, man kann arbeiten kommen, man kann wieder gehen, man kann wiederkommen. Man spricht von Rotation. Arbeitskräfte werden zum Teil ausgetauscht, haben da aber auch eine freie Wahlmöglichkeit.
Auch Ali Can wollte nach ein oder zwei Jahren wieder zurück in sein Fischerdorf in der Ägäis, als reicher Mann.
Dann bin ich am 19. August 1966 von Istanbul, Sirkeci, mit dem Ticket nach Deutschland gekommen. Damals war kein Flugzeugverkehrsmittel, mit dem Zug, aber richtige so Dampfmaschine. Da wird man schwarz, wenn man am Fenster rausguckt. Ne? Die Reise hat 7 Tage gedauert. Und 7 Tage unterwegs, keine Verpflegung, nichts. Ja.
Diesen Ton haben wir aus dem Migration-Audioarchiv. Häufig wurden Sonderzüge eingesetzt, die die Menschen aus der Türkei, aus Spanien, aus Portugal nach München oder Köln brachten.
Das Ziel war, ins Ausland gehen, ein paar Jahre arbeiten, zurückkommen, ein Haus bauen und einen Traktor kaufen. Was nicht so ganz funktioniert hatte. Es war nicht so einfach, in 2, 3 Jahren genug zu sparen und wieder in die Türkei zu gehen.
Erinnert sich die Türkin Adalet Sal, die 1977 als 7-Jährige nach Köln kam, nachdem ihr Vater schon ein paar Jahre bei Ford gearbeitet hat. Auch ihre Geschichte haben wir im Migration-Audioarchiv gefunden. Und auch sie blieb. Sie arbeitete sich hoch bei Ford bis zur Ingenieurin. Insgesamt kamen zwischen Ende der 50er und Anfang der 1970er Jahre rund 14 Millionen ausländische Arbeitskräfte nach Deutschland. Es gingen zwar im gleichen Zeitraum 11 Millionen wieder zurück, nach Portugal, Griechenland oder in die Türkei, viele blieben aber für immer und auch ihre Kinder und Enkelkinder.
Also in den 60er, 70er Jahren war natürlich die Situation eine ganz andere. Da ging es ja um Arbeitskräfte. Es ging sehr stark, war der Fokus vom Arbeitsmarkt her.
Sarah Pierenkämper forscht beim Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.
Und heutzutage ist es so, wir befinden uns in einem internationalen Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte. Wir haben keinen Arbeitskraftmangel, wir haben einen Fachkräftemangel, also qualifizierte Fachkräfte, die wir nach Deutschland anwerben möchten. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass wir ja ganzheitlicher denken, dass wir eben gerade die Integration und den langfristigen Aufenthalt in Deutschland viel stärker in den Fokus heben, als es damals in den 60er und 70er Jahren getan wurde.
Und trotzdem, obwohl Deutschland sich jetzt nicht gerade besonders toll angestellt hat bei der Integration in den 60er und 70er Jahren, sind doch viele in der zweiten und dritten Generation ziemlich erfolgreich. Das ist doch eine Lehre für heute, dass auch geringqualifizierte Einwanderer eine Chance für uns sind, wenn wir es richtig anstellen. Also definitiv nicht so, wie wir es gerade anstellen. Bei uns bleiben im Moment viel zu viele Zugewanderte, vor allem Geflüchtete, unter sich, in eher abgehängten Vierteln. Das ist vielleicht auch ein bisschen so wie früher. Wir dachten damals, es regelt sich von alleine.
Arbeitskräftemigration, das wurde als Arbeitsmarktpolitik, als Wirtschaftspolitik gesehen und nicht mitgedacht, dass da ja das Wort, das Max Frisch zugeschrieben wird. Man rief Arbeitskräfte und es kamen Menschen, dass tatsächlich Menschen kommen, die auch zum Arbeiten kommen, die aber auch leben wollen. Und da dieses System, was man Gastarbeitersystem nennt, also dass Menschen kommen, für eine Zeit lang arbeiten, wieder zurückkehren können, aber auch wiederkommen können, weiter wandern können. Das ist ja ein sehr liberales System. Das war sehr erfolgreich. Und je erfolgreicher das war, je mehr Menschen gekommen sind, desto größer war dann auch insgesamt der Teil derer, die halt länger geblieben sind, die nicht nur für 2, 3, 4 Jahre da waren. Und dann kommen wir in eine echte Einwanderungssituation.
Darauf allerdings war die Bundesrepublik damals nicht vorbereitet. Es gab zwar eine starke Willkommenskultur, wenn es darum ging, die Ausländer als Arbeitskräfte in Fabriken einzusetzen, aber darüber hinaus wenig Engagement, Migranten langfristig ein Zuhause in Deutschland zu bieten. Und das fing bei der Sprache an. Die meisten der sogenannten Gastarbeiter sprachen kein Wort Deutsch. Sprachkurse? Fehlanzeige. Hallo Kollege, hieß ein Langenscheid-Lehrbuch für die Menschen am Fließband.
Ich als Arbeiter, wenn ich nicht Deutsch kann, ja, dann muss ich mir erstmal Wörter lernen, die für mich nicht interessant sind. Pass auf, geh weg, geh dahin, komm her, mach das und hin und her. Ja. Du bist, kommst dir wie eine Puppe vor. Du hast überhaupt keine Selbstständigkeit. In dieses Buch kommt nie vor die Familie. Zum Beispiel das Problem, was spanische Arbeiter gegenüber den deutschen Arbeiter sagen möchte, kann er nicht. Warum? Weil er nicht sprechen kann. Er kann nur sagen, auf Wiedersehen, guten Tag, Ende weg, Wiedersehen. Aber er kann nicht sagen, meine Frau ist in Spanien, meine Kinder, ich möchte mal gerne, dass sie hier bei mir sind. Er kann nicht sagen, dass er beschissene Situationen in seiner Wohnung hat.
Was er meint, sind Wohnheime, wo Menschen, meist Männer, auf engem Raum zusammenleben.
Wir haben das in Rüsselsheim bei Opel, wir haben das bei VW in Wolfsburg. Wir haben das aber auch bei anderen größeren Betrieben, die dann eben entweder auf ihrem Gelände Wohnheime hatten, auch Container hatten oder die eben Wohnungen angemietet haben. Und wir haben das ja nicht nur in dieser Zeit. Das ist ja auch ein Zeichen, was wir in der Industrialisierung haben im späten 19., frühen 20. Jahrhundert. In Essen, wo ich lebe, beispielsweise Krupp hat überall Werkssiedlungen, Arbeitersiedlungen gebaut, um die eigenen Arbeitskräfte unterzubringen, sie aber auch kontrollieren zu können. Also es ist immer eine zweiseitige Geschichte auch.
Sagt der Historiker Berlinghoff. Die Chance, sich ein eigenes Leben aufzubauen, die Familie nachzuholen oder gar eine Familie zu gründen, war also ziemlich klein. Arbeitskräfte anwerben, das war also erstmal easy. Aber in den späten 60er, frühen 70er Jahren wurde langsam klar, dass die sogenannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, es kamen nämlich ja auch viele Frauen, gar keine Gäste im klassischen Sinn waren, also keine, die irgendwann wieder gehen, sondern sie bleiben. Sie eröffnen eigene Läden und Restaurants, sie verändern das Straßenbild und auch das Miteinander. Das führt dann zu solchen Szenen, zum Beispiel in Köln.
Du bist Gastarbeiter.
Nicht schlimm.
Da bist du stolz drauf, ne?
Ja.
Ganze Fädel macht uns kaputt, hey. So ein schön kölsche Stolz.
Und jetzt dann,
ist eine Knoblauchallee. Nur noch Knoblauch, nur noch Istanbul und so.
Dann rede mal vernünftig Deutsch.
Wie, verstehst du denn ins Kölsch? Ja, was willst du denn in Köln?
Ja, arbeiten.
Arbeiten? Ja. Unsere Arbeitsplätze wegnehmen, ne? Damit wir arbeitslos sind.
Von wegen.
Ja, ist doch so. Wir haben wegnehmen. Keine Arbeitsplätze mehr. Ihr Ausländer, ihr habt alles, ne?
Ausländerproblem, Türkenproblem. Das waren die Überschriften der Integrationsdebatten von damals. Die Angst vor sogenannter Überfremdung fing früh an.
Wir haben das in den 50er und 60er Jahren, dass man gegenüber Italienern sagt, nee, die wollen wir hier nicht haben, die haben südländisches Temperament, die sind schnell mit dem Messer bei der Hand, nehmen unsere Frauen weg. Die gleichen Bilder, die heute auf andere Bevölkerungsgruppen, auf andere Menschengruppen auch übertragen werden und das verändert sich.
Wer gehört dazu und wer nicht? Migrationsdebatten gibt es schon sehr lange.
Wir sind kein Einwanderungsland und wir können es auch nicht werden.
Das sagt Helmut Kohl noch 1989. Die Bundesrepublik hat viele Jahrzehnte gebraucht, bis zur Jahrtausendwende, um das endlich zuzugeben als Staat und zu regeln, was längst offensichtlich war. Und heute?
Ich glaube, dass gerade die Zuwanderung in Deutschland ein ganz, ganz fester Bestandteil der Gesellschaft ist und gerade eben auch eine wesentliche Rolle bei der Sicherung eben des Fachkräftebedarfs und eben auch der demografischen Stabilität spielt. Also wir haben aktuell ca. 14 Millionen Ausländer in Deutschland. Das sind ungefähr 17% der Bevölkerung. Und dementsprechend spielt die ausländische Bevölkerung aktuell in Deutschland schon eine ganz, ganz wichtige Rolle und wird auch in Zukunft, gerade wenn wir eben die demografische Entwicklung in Deutschland uns angucken, eine immer wichtigere Rolle spielen.
Zur Wahrheit gehört aber auch, viele der Menschen ohne deutschen Pass, die bei uns leben, arbeiten nicht oder noch nicht. Sie sind aus anderen Gründen nach Deutschland gekommen. Sie sind hierhin geflüchtet. Aber mehr als 5 Millionen Ausländerinnen und Ausländer sind hierzulande auch sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Darunter auch viele Kinder und Enkelkinder der sogenannten Gastarbeiter. Fast die Hälfte arbeitet in sogenannten Engpassberufen, also in Bereichen, wo Menschen händeringend gesucht werden. Das IW-Institut, für das Sarah Pierenkämper arbeitet, hat ausgerechnet, dass Menschen ohne deutschen Pass 13,2% zur Bruttowertschöpfung beitragen.
Wir sind auf die qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland angewiesen und werden es auch, wenn jetzt nicht ganz unvorhersehbare Dinge passieren, angewiesen sein. Und dementsprechend ist es eben wichtig, dass wir uns auch Gedanken machen als Gesellschaft, wie wir attraktiv sein können als Deutschland für internationale Fachkräfte.
Denn es ist noch längst nicht Schluss. Wenn nicht noch deutlich mehr Frauen arbeiten wollen oder jeder Einzelne deutlich mehr, dann müssen mehr Zuwanderer kommen, nicht weniger. Die Bertelsmann-Stiftung hat ausgerechnet, dass jährlich knapp 300.000 Menschen nach Deutschland einwandern müssten, um das Arbeitskräftepotenzial einigermaßen stabil zu halten. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geht sogar von 400.000 Menschen aus. Denn schließlich gehen in den nächsten Jahren die Boomer in Rente. 13 Millionen. Der Druck ist eigentlich ähnlich groß wie in den 50er und 60er Jahren. Die hochqualifizierten Fachkräfte, die rennen uns immer noch nicht die Bude ein. Wir müssen also Fachkräfte aus dem Ausland umwerben, anlocken, ihnen den roten Teppich ausrollen. Unter erschwerten Bedingungen. Denn ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Gastarbeiterbewegung von früher fällt weg.
Wir haben damals ein sehr starkes Lohngefälle und Einkommensgefälle und es ließ sich halt gutes Geld in Deutschland oder auch in Frankreich und Belgien verdienen, das man halt in Süditalien so nicht so leicht verdienen konnte oder in Spanien oder in Jugoslawien. Also da ist dann das Geld tatsächlich sehr, sehr viel wichtiger, gerade wenn man halt sagt, naja, man will ja jetzt erstmal nur für 1-2 Jahre und Familie unterstützen oder sich zu Hause was aufbauen.
Heute sollen gut ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland bleiben. Da wird das gute Geld, das es hier zu verdienen gibt, nicht reichen als Lockmittel. Es gibt inzwischen viele andere Länder mit ähnlich hohem Lohnniveau. Und da wird dann oft auch noch Englisch gesprochen oder Spanisch. Da ist es viel einfacher, von vorne anzufangen. Es gibt ein OECD-Ranking der beliebtesten Einwanderungsländer. Da liegt Deutschland nur im Mittelfeld, auf Platz 15. IW-Expertin Pierenkämper wird ganz deutlich, die Kräfteverhältnisse haben sich umgedreht.
Nicht die Fachkraft muss dankbar sein, eine Stelle in Deutschland angeboten zu bekommen, sondern Fachkräftemangel ist ein europäisches, sogar ein weltweites Phänomen. Also letztendlich begeben wir uns in einem starken Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte, weshalb wir eben ja als deutsches Unternehmen, als Deutschland dankbar sein müssen, wenn sich die Fachkraft für Deutschland, für ein deutsches Unternehmen entscheidet.
Connor hat sich für Deutschland entschieden, für Köln. Er kommt aus Kalifornien, er arbeitet als Tontechniker. Ein Kollege.
Ich hatte einen Arbeitgeber, der wirklich für mich gekämpft hat und hat selber die Ausländerbehörde angerufen, als es zu lange gedauert hat, weil er wollte, dass ich für ihn arbeite. Aber ich bekomme diese Papiere nicht und ich konnte nicht offiziell anfangen. Und er war so irgendwann ungeduldig und er hat einfach die Nummer angerufen und war so, hey, ich habe diese Person hier bei mir, ich will, dass er für mich arbeiten kann, aber warum dauert das alles so lange? Und puff, am nächsten Tag hatte ich meinen Termin. So schnell kann es gehen, wenn ein Deutscher, der Andreas heißt, anruft und sagt, hey, ich brauche diese Person und ich brauche ihn jetzt.
Connor hat uns erzählt, wie sehr er mit den Behörden hier ringt. Obwohl der 28-Jährige gut ausgebildet ist, er hat einen Masterabschluss, trotzdem wartet er jetzt schon ewig auf seine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis. Es macht ihn fertig, die Unsicherheit und auch die Atmosphäre.
Ich habe so wahrgenommen in den Behörden, wenn man da sitzt, wenn man in einem Raum ist mit diesem Sacharbeiter, Sacharbeiterin, man hat das Gefühl, man ist kein Mensch eigentlich. Die gucken nur auf den Computer, die gucken dich nicht in den Augen und man hat das Gefühl irgendwie, ich bin nichts. Also die Momente, wo ich einfach aufgeben wollte, wo ich einfach nach Hause ziehen wollte, das waren die Momente eigentlich, als ich da in dem Ausländerbehörde saß mit dieser Sachbearbeiterin und dachte so, boah, also ich fühle mich gar nicht willkommen hier, ich will einfach nach Hause.
Hiba, eine Pakistanerin, die hier ihren Master gemacht hat und jetzt bei einer NGO arbeitet, erzählt Ähnliches.
Die Ausländeramt, die Leute waren nicht so freundlich, haben kein Englisch oder sehr wenig Englisch gesprochen. Und manchmal E-Mails oder Telefon hat 3 Monate gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe. Und das war, ja, das war sehr stressig.
Die Betriebswirtin Sarah Pierenkemper sagt,
ja, auch in Behörden gibt es einen Fachkräftemangel, der natürlich auch oftmals dazu führt, dass die zuständigen Stellen eben ja schlecht besetzt sind mit Fachkräften.
Und dann kommt die langsame Bürokratie dazu und die fehlende Digitalisierung. Die machen allen das Leben schwer. Den Unternehmen, die Zuwanderer suchen und Menschen im Ausland, die gerne kommen oder bleiben würden. Aber Moment. Es hat sich doch viel getan in den vergangenen 20 Jahren. Es gibt ein Zuwanderungsgesetz. Das war doch eine der großen Errungenschaften von Rot-Grün damals. Und seit 5 Jahren gibt es ein noch mal viel umfassenderes Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Seither können Bewerber aus dem Ausland zum Beispiel ihre Abschlüsse hier leichter anerkennen lassen. Aber in der Umsetzung, in der Praxis, da scheint es vor Ort in den Behörden noch zu hapern. Und der Rechtsruck in Deutschland, der wiegt vielleicht sogar noch schwerer.
Mittlerweile mache ich mir wirklich Gedanken, woanders zu ziehen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Bock habe, hier zu bleiben. Ich spüre auf jeden Fall einen Stimmungsumschwung, wie die Politik jetzt aussieht und wie die Menschen überhaupt drauf sind. Aber ich muss sagen, ich bin weiß, ich komme aus den USA, ich kann ziemlich gut Deutsch. Und ich habe einen hohen Bildungsabschluss. Also ich glaube, für mich ist das nicht so schlimm. Ich fühle mich noch willkommen. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn man aus einem anderen Land kommt, eine andere Situation hat, dass man jetzt Angst haben würde, wirklich Angst haben würde.
Dies ist natürlich keine feindselige Haltung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern, aber wir müssen in einer solchen Situation natürlich zuerst an unsere eigenen Landsleute denken.
Das ist Willy Brandt, 1973. Ausgerechnet Willy Brandt sagt sowas, Kanzler einer sozialliberalen Koalition. Also, tauchen wir nochmal ein in die 70er Jahre. Auch damals kippte die Stimmung gegenüber den sogenannten Gastarbeitern. Davon waren inzwischen viele da, etwa 2,6 Millionen. Integrationsprobleme traten inzwischen offen zutage, auch in den Betrieben. Die ausländische Belegschaft wurde immer selbstbewusster und trat für ihre Rechte ein. Im Sommer 1973 kam es zu wilden Streiks bei Ford. Gleichzeitig setzte die Ölkrise der deutschen Wirtschaft zu. Es gab viel mehr Arbeitslose. Die Inflation stieg auf mehr als 7%. Das Leben wurde deutlich teurer. Ein willkommener Anlass, sagt der Historiker Berlinghoff, für eine Verschärfung der Migrationspolitik.
Und im Zuge der Ölpreiskrise 1973 gibt es eine gemeinsame Erklärung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden, dass die Bundesregierung doch hier mal schauen soll, ob hier nicht ein Problem besteht, dass man jetzt mal die Anwerbung stoppe. Und diese Chance wird genutzt. Das ist ein Anlass, der genutzt wird, denn mit dem Argument Ölpreiskrise kann man sowohl möglichen Widerstand bei Arbeitgebern als auch in den Kirchen beispielsweise oder auch bei der AWO entgegensprechen. Und das ist ganz wichtig, man kann auch den Herkunftsländern sagen, Entschuldigung, wir müssen jetzt hier mal die Anwerbung aussetzen, Wirtschaftskrise, und trifft da eben auch auf Verständnis.
Das war das Klima, in dem die sozialliberale Regierung unter Willy Brandt im Herbst 1973 einen Anwerbestopp verhängte. Ein bisschen so wie heute. Wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, dann sind Zuwanderer anscheinend oft weniger erwünscht. Damals wurden Anwerbeabkommen, recht abrupt, auf Eis gelegt, die Vermittlung eingestellt. Das betraf vor allem viele Türkinnen und Türken.
Die stehen plötzlich vor der Entscheidung, okay, kehre ich jetzt zurück und kann möglicherweise gar nicht wiederkommen, bleibe ich dann nicht eher hier, hole dann vielleicht Familie nach oder gründe hier eine Familie und dadurch erstmal das Gegenteil erreicht wird, nämlich die Gruppen, die man eigentlich nicht haben möchte, die werden sesshafter.
Es kommen also weniger Menschen zum Arbeiten nach Deutschland. Aber die ausländische Bevölkerung wächst trotzdem, weil Familien nachkommen. Anfang der 80er wächst die Bevölkerung auf 4,6 Millionen.
Die Integration der bei uns lebenden Ausländer ist ein wichtiges Ziel unserer Ausländerpolitik. Integration bedeutet nicht Verlust der eigenen Identität, sondern ein möglichst spannungsfreies Zusammenleben von Ausländern und Deutschen. Integration ist nur möglich, wenn die Zahl der bei uns lebenden Ausländer nicht weiter steigt.
Klare Ansagen vom CDU-Kanzler Helmut Kohl, gleich zu Beginn seiner Amtszeit 1982. die Migration unter Kontrolle zu bringen. Das war sein Ziel. Und da half er gerne auch finanziell ein bisschen nach. Mit einer Prämie. Das sogenannte Rückkehrhilfegesetz sah eine Prämie von 10.500 D-Mark vor für Menschen, die freiwillig zurückgingen in ihre Heimat, plus 1.500 D-Mark pro Kind. Alles nur gut gemeint, wenn man den früheren Arbeitsminister Norbert Blüm hört.
Ausländer, die in ihre Heimat zurückkehren, sollen unser Land in guter Erinnerung behalten. Sie sollen Freunde Deutschlands sein.
Dazu muss man wissen, das war in einer Zeit, in der die zweite Ölkrise Deutschland mit voller Wucht traf. Deutschland steckte in einer Rezession fest.
Wir haben Mitte der 80er Jahre eine Konjunkturflaute. Wir haben eine gesellschaftspolitische Debatte über einen Bevölkerungsteil, der problematisch sei. Und darauf reagiert dieses Rückkehrprogramm, das aber auch nach 2 Jahren wieder eingestellt wird. Also es ist eher Symbolpolitik, die natürlich eine gewisse Folge hat und dann aber auch abgelöst wird von zunehmender Migration eben auch aus Osteuropa und aus anderen Weltteilen, die spätestens dann mit dem Fall des Eisernen Vorhangs oder dem Öffnen der Grenzen nach dem Kalten Krieg sehr viel stärker wird. Also wo auch wieder mehr Migration und vor allem Einwanderung stattfindet.
Also erst will man ausländische Arbeiter unbedingt, dann geht es wirtschaftlich schlechter, dann will man sie wieder loswerden. Zumindest sollen bitte nicht noch neue hinterherkommen. So läuft es mehrfach in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik. Grenzen fallen und werden künstlich wieder hochgezogen. Die Regierung fordert Menschen sogar auf, doch bitte freiwillig wieder zu gehen. Das funktioniert nur mäßig, denn Migration, auch das eine Lehre aus der Geschichte, lässt sich nur schwer kontrollieren. Und dabei gibt es ein klares Muster. Wenn die Wirtschaft nicht wächst, Menschen Angst um ihren Arbeitsplatz haben, folgt häufig eine restriktivere Migrationspolitik. Immer dann, das bestätigt der Historiker Berlinghoff, wird die Frage gestellt, wie viel Zuwanderung verträgt ein Land?
Das ist eine wunderbare Frage und das ist wieder eine dieser Fragen, die immer wieder kommen in der Geschichte. Also was wir damals in den 70er Jahren haben, ist die Frage der Aufnahmefähigkeit. Sind die Grenzen der Aufnahmefähigkeit erreicht? Haben wir auch heute wieder. Und es wird aber nie festgemacht, was ist denn die Grenze der Aufnahmefähigkeit? Geht es hier um Wohnungen? Geht es um Schulen und Kindergärten? Und dabei wird immer vergessen, dass die Menschen ja auch genau daran beteiligt sind, diese Infrastrukturen aufzubauen und zu füllen. Und wenn man Beispiel heute sagen würde, okay, wir folgen den AfD-Sprech von Remigration und alle sollen raus, dann steht dieses Land still.
Unvorstellbar. Vor allem in der Pflege oder auch in der Logistik würde einiges zusammenbrechen. Das sieht auch IW-Expertin Sarah Pierenkemper so.
Also populistische Parteien wie eben die AfD, die eine ganz strikte Migrationspolitik fordern, können die Willkommenskultur negativ beeinflussen und führen auch dazu, dass sich eben internationale Fachkräfte nicht für Deutschland entscheiden. Auch Unternehmen sehen das skeptisch. Also 73% der befragten Unternehmen sehen eben wirklich die AfD, um konkret die Partei zu benennen, als Risiko für die Fachkräftesicherung in Deutschland.
Und darunter sind große Unternehmen wie Siemens, die auch Standorte in Ostdeutschland haben, aber auch kleine Handwerksbetriebe. Wie sehr schadet das politische Klima also, wenn man neue Arbeitskräfte anwerben will?
Wie sehr das dann geschadet hat, wird man in ein paar Jahren sehen. Aber ich habe durchaus die Befürchtung, dass das einen großen Schaden anrichtet. Sowohl Menschen, die hier sind, die eigentlich dachten, sie gehören zur Gesellschaft dazu und denen jetzt immer wieder signalisiert wird, nein, vielleicht doch nicht. Das gibt großes Verunsicherungspotenzial, auch das Parallelen zu den 90er Jahren. Und da Migration und Arbeitskräftemobilität auch häufig über persönliche Kontakte funktioniert. Man kennt jemanden, man kann mal fragen, wie ist das denn da? Und wenn man dann hört, nee du, das ist hier alles schwierig, wir sehen uns Anfeindungen ausgesetzt, dann überlegt man sich, ob man in dieses Land will.
Der Blick in die Geschichte zeigt aber auch, wenn die Konjunktur anzieht, dann sind Einwanderer oft wieder erwünscht. Und jetzt wird es tricky. Denn ohne sie kommen wir es gar nicht so weit, dass die Wirtschaft wieder wächst. Das haben wir in der Geschichte schon öfter gesehen. Es waren Menschen aus dem Ausland, die das Wirtschaftswunder, die Jahrzehnte des starken Wirtschaftswachstums nach dem Zweiten Weltkrieg wieder möglich gemacht haben, die Infrastruktur und auch unsere Sozialsysteme mit aufgebaut haben. Und es werden Zugewanderte sein, die in ein paar Jahren dafür sorgen, hoffentlich, dass die Sozialsysteme nicht kollabieren. Vorausgesetzt, dass die Willkommenskultur stimmt. In den Unternehmen, in der Gesellschaft, aber auch in den Behörden. Da bleibt noch ein bisschen was zu tun, oder? Wer die Zukunft verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Das war Crashkurs Wirtschaft trifft Geschichte. Autorin dieser Folge war Eva Barner. Mitgearbeitet haben Benjamin Hammer und Dorothee Holz. Produktion und Sounddesign Alex Hart. Und ich bin Sandra Pfister. Tschüss.